sí. Ein alter Pastor hat mal erzählt, wie ein landeskirchlicher Pfarrer zu ihm gekommen ist, ein Bekannter, ein guter Bekannter von ihm, und hat gesagt, bitte bete für mich, dass ich voll Heiligen Geistes werde. Und der alte Pastor hat das gerne aufgenommen, und gerade wo er beten wollte, kam ihm in den Sinn, ihn zu fragen, du, aber wenn jetzt der Heilige Geist von dir verlangen würde, dass du dich taufen lässt, würdest du es dann tun? Denn als landeskirchlicher Pfarrer war er ja für die Kindertaufe. Und der Pfarrer hat gesagt, ja, müsste ich denn? Der alte Pastor sagte, ja, ich weiß es nicht, was dir der Heilige Geist zeigt. Vielleicht, könnte gut sein. Und dann hat der Pastor gesagt, der Pfarrer hat gesagt, okay, ich weißt du was, ich überlege es mir nochmal. Hat sich 3 Tage Zeit genommen und dann kam er wieder und ließ für sich beten. Und der alte Pastor hat dann 12 Jahre nichts mehr gehört vom landeskirchlichen Pfarrer, bis er gelesen hat in der Zeitung, dass der Pfarrer mitsamt seinem Leitungskreis aus der Kirche ausgeschlossen worden ist. Und das zeigt, er hat sich offensichtlich leiten lassen vom Heiligen Geist. Er hat sich ihm unterordnet. Und was ich mit dem sagen will, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist kann uns etwas kosten. So war es auch bei Josia, dem alttestamentlichen König. Wir haben ja die letzten beiden Sonntage von ihm gehört. Und es war so, ja, dass sie damals die Gebote Gottes, also die Schriftrolle mit seinen Geboten, die wurden vergessen gegangen, die hat man versteckt und dann hat man die vergessen und es kam ganz eine schlimme Zeit über das Land, wo ganz viel Götzendienst betrieben wurde, weil man es nicht besser wusste. Und dann kamen die Gesetzesschriftrollen wieder nach vorne. Man hat Josia, der König, hat sie gelesen und hat ihn tief bewegt, wie er und sein Volk ja abgewichen ist von Gottes Maßstab. Und er hat dann sein Volk zurückgeführt in den Bund mit Gott, hat den Bund erneuert. Und die Menschen haben gesagt, ja, wir wollen diese Gebote ganz neu ernst nehmen. Wir wollen im Segen Gottes unterwegs sein. Und diesem Bund ließ Josia dann auch Taten folgen. Wegen der gottlosen Könige vor Josia war, wie gesagt, das Land voll von Götzendienst und schrecklichen Ritualen. Und so begann Josias große Aufräumarbeit. Im 2. Könige 23, Vers 4 heißt es, der König befahl dem Hohenpriester Hilkia, den Oberpriestern und den Torhütern, alle Spuren des Götzendienstes aus dem Tempel zu entfernen. Alle Gegenstände und Einrichtungen, die für den Baal, die Aschera und das Heer der Sterne bestimmt waren, das waren alles Götzen, ließ er hinausbringen und außerhalb Jerusalems in den Terrassengärten am Kidrontal verbrennen. Und wenn ihr jetzt diesen Text mal nachlest, seht ihr, in den kommenden 16 Versen wird im Detail alles beschrieben und geschildert, was genau Josia dann aufgeräumt hat. Und ich möchte euch mal einfach eine Übersicht geben. Das ist eine längere Liste, aber dass ihr seht, was hat das wirklich für einen Eindruck gehabt, bewirkt auch damals. Also angefangen hat es, dass er alle Spuren des Götzendienstes aus dem Tempelbezirk entfernt hat, aus dem heiligen Tempel. Unter anderem eben die Aschera-Statue, die es da hatte, aus dem Tempel aus entfernt und verbrannt. Dann wurden die Götzenpriester abgesetzt, die in den sogenannten Heiligtümern gewirkt haben. So die Höhenheiligtümer, das waren alternative Anbetungsorte und Opferorte außerhalb des Tempels. Das war strengstens verboten von Gott und trotzdem gab es die wie Sand am Meer im Land. Und die hat man zuerst in den Städten Judas, hatte sie da abgesetzt und auch entfernt, diese Heiligtümer. Dann auf dem Tempelgelände wurden die Häuser von männlichen Prostituierten entfernt. Und das musste ich zweimal lesen. Was? Die hatten männliche Prostituierte im heiligen Tempel Gottes. Das ist krass. Dann die Höhenheiligtümer von Geba bis Beersheba. Geba steht für den nördlichen Punkt von Juda, Beersheba für den südlichen Punkt von Juda. Also alle Höhenheiligtümer auch außerhalb von Jerusalem. Im ganzen Land, nicht nur in den Städten, wurden alle entweiht und verunreinigt. Also entweiht heißt verunreinigt, dass sie nicht mehr unbrauchbar waren. Dann heißt es also, dass es auch vor dem Stadtkommandanten Josua sein Haus hatte scheinbar Altäre. Vielleicht irgendwelche Privataltäre, die wurden auch abgeräumt, abgerissen. Dann die sogenannten Opferstätten des Greuels wurden entweiht. Das heißt, dort wurden dem Götzen Moloch Kinder geopfert. Das war eine offizielle Anlaufstelle im Land Juda. Auch ganz, ganz schlimm. Dann ließ Josia die Standbilder für die Pferde zerstören, die zu Ehren der Sonne im Haus Jahwes aufgestellt wurde. Weiter wurden falsche Altäre in beiden Vorhöfen des Tempelbezirks entweiht und unbrauchbar gemacht. Sie wurden, also auch sogar noch mehr, sie wurden zertrümmert und der Schutt wurde ins Kidrontal geworfen. Das Kidrontal ist zwischen dem Ölberg. Jesus war ja oft am Ölberg und wenn er von Bethanien herkam, das war das Haus von Lazarus und seinen Schwestern, dann ging er über den Ölberg und kam ins Kidrontal runter und dann nach Jerusalem. Und dort in das Tal runter hat man das geschmissen. Dann hatte ja Salomo leider auch in der zweiten Hälfte seines Lebens ziemlich eine schlimme Zeit, was Götzenanbetung anbelangt. Und er hatte Höhenheiligtümer um Jerusalem aufgebaut, und zwar für Astarte. Das war eine Götze der Sidonier. Dann auch ein Höhenheiligtum für Chemosh, den Gott der Moabiter. Und für Milkom, ein Gott für das Volk der Ammoniter. Und diese alle ließ er sich ja auch entweihen. Dann alle sogenannten Steinmale, das sind Steinstatuen, die wurden abgebrochen und Aschera-Pfähle umgehauen und entweiht. Dann den Altar im Höhenheiligtum Bethel, der wird speziell erwähnt, mitsamt der Aschera-Statue ließ Josia zerstören und alles zu Staub zermalmen. Und dazu wurden auch die Höhenheiligtümer von Samaria, das war ja das Land eigentlich nördlich von Juda, die wurden auch beseitigt und sogar die Götzendiener, die Götzenpriester wurden hingerichtet. Also wir sehen, das war eine riesige Arbeit. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Das Land und das Volk, das eigentlich dem Schöpfergott geweiht war und das ihm sein Leben zu verdanken hatte, das war völlig abgewichen und hineingekommen in tiefe Götzenverehrung. Und dann heißt es, darauf kehrte er, Josia, nach Jerusalem zurück. Und das zeigt auch, ja, der war dabei, der Josia, der König war an vorderster Front dabei. Das war ihm so wichtig, das war Chefsache. Der gab nicht nur den Befehl, mach das mal, der wollte sich überzeugen, dass wirklich alles ausgeräumt wurde, was Gott beleidigt und verunehrt. Der sagte, hey, jetzt machen wir ganze Sache, es war lange genug, jetzt hatten wir schlimme Zeiten im Land, jetzt muss es ändern. Und er war voll dabei. Was Josia machte, das hat in der Bibel einen Namen. Dem sagt man Heiligung. Das haben wir vielleicht auch schon mal gehört, Heiligung. Und wir haben letzten Sonntag haben wir ja mit dem Wunsch geendet, wie können wir uns mehr vom Heiligen Geist leiten lassen. Und Heiligung ist ein wesentlicher Teil diesbezüglich, wie wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen können. Und Heiligung, das kann sich auf Gegenstände beziehen oder auch auf Personen. Zum Beispiel war der Tempel war geheiligt. Also geheiligt meint abgesondert. Abgesondert für Gott. Der Tempel war abgesondert. Da gab es keinen Platz für andere Götter. Da ließ Gott seinen Namen exklusiv wohnen. Und da wollte er den Menschen ganz nahe kommen. Da wollte nur er verehrt werden. Und darum sollte der Tempel heilig, geheiligt sein, abgesondert. Am Eggerisee gibt es ein christliches Hotel, das Ländli. Vielleicht kennen das einige, ist sehr zu empfehlen, mal dahin zu gehen. Eine wunderschöne Umgebung auch. Und das Hauptgebäude vom Ländli ist so groß und ehrwürdig. Und unten beim Sockel, beim Eingang, steht groß Heilig dem Herrn. Heilig dem Herrn. Das finde ich so stark. Die sagen, hey, wir wollen unseren Dienst abgesondert und speziell für Gottes Ehre tun. Dieses Haus soll für den Herrn sein, abgesondert für ihn. Und ich habe gedacht, eigentlich, wisst ihr, wir können das auch machen. Wir können auf unser Auto draufschreiben, heilig dem Herrn. Oder auf unser Handy, heilig dem Herrn. Auf den Schreibtisch, auf dem Computer, in der Küche, heilig dem Herrn. ganz abgesondert, also wir müssen sie nicht wirklich draufschreiben, aber dass wir es so anschauen und so leben, abgesondert für den lebendigen Gott. Hier wird er verehrt. Und ich möchte euch fragen, wo möchtest du heute Morgen im Bild gesprochen draufschreiben, heilig dem Herrn? Vielleicht ganz neu, dass du etwas dem Herrn weißt. Nun, der Tempel im Alten Testament, der war heilig dem Herrn, den gibt es nicht mehr. Im Jahr 70 nach Christus wurde er zerstört durch die Römer. Es hat ihn auch vorher schon nicht mehr gebraucht. Im Neuen Testament gibt es einen neuen Tempel. Eigentlich nicht nur einen, sondern ganz viele. Wir lesen davon im 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn Jesus in dir wohnt, dann bist du ein Tempel. Das ist ein spezieller Gedanke irgendwie. Du bist ein Tempel, ein geheiligter Tempel für Gott. Dann bist du der Wohnort Gottes. Der Heilige Geist wohnt in dir. Und darum, weil wir ein Tempel für Gott sind, sollen wir auch geheiligt sein. Wir sollen abgesondert sein vom Bösen, verfügbar für Gott. Und diese Heiligung ist sehr wichtig und betrifft jeden Gläubigen. Und Heiligung hat in dem Sinn zwei Bereiche. Wir wollen beide mal kurz anschauen. Ein Bereich kommt von Gott aus und ein Bereich da kommt von uns aus. Dürfen wir mitarbeiten, ist auch schön irgendwo, dürfen etwas beitragen. Und jetzt ist es so, der erste Bereich, wenn ein Mensch Ja sagt zu Jesus, dann passiert Kolosser 1, Vers 13. Da heißt es, Gott, er hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis, oder merkt ihr, rausgenommen, weggenommen, erster Teil der Heiligung, und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Also in dem Moment, wo ein Mensch seine Schuld Jesus abladet und sagt, Jesus, wie wir es vorher bei Waldi gehört haben, abgeladen hat und frei wurde von dem. Ah, oh, so wie schön. Abladen. Nicht, was muss ich noch alles bekennen? Möglichst wenig. Nein, möglichst viel. Das Zeug soll weg. Ich soll frei werden. Und dann nimmt mich Gott aus dem Machtbereich der Finsternis des Bösen heraus und stellt mich in sein Reich. Und dieser Mensch ist dann abgesondert vom Bösen, weggenommen, geheiligt und eingefügt ins Königreich Gottes. Und das ist Heiligung. Also wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du ein für alle Mal aus dem Bösen weggenommen. Das ist ein für alle Mal. Das ist dann so. Die Bibel nennt dich sogar einen Heiligen, eine Heilige, weil Gott das mit dir gemacht hat. Aufgrund von diesem Vers wissen wir das. Nicht aufgrund von dem, was du getan hast, sondern aufgrund von dem, was Jesus für dich getan hat. Das ist jetzt deine Stellung. Und weißt du, an dieser Stellung ändert sich nichts. Es hat nichts, ändert sich nichts aufgrund von deiner Tagesform oder von deinen Taten. Das hat Jesus gemacht und das ist und bleibt auch so. Das ist wunderbar. Also man könnte eigentlich sagen, wenn wir jetzt Gottes Augen hätten, dann würden wir hier oben auf der Stirne sehen, heilig dem Herrn. Oder Tempel Gottes. Oder 100% Jesus. Hey, ich meine, mit dem Bewusstsein musst du mal durch den Alltag gehen. Das ist ja gewaltig. Ist doch so cool, oder? Heilig dem Herrn. Gott hat mich geheiligt. Er hat mich so, ja, verändert und so in diese Stellung gebracht. Und dieser Teil ist abgeschlossen. Dieser Bereich der Heiligung ist abgeschlossen und ewig gültig. Und das können wir einfach annehmen. Das ist ganz und gar Gottes Werk, zu 100%. Hat Gott gemacht und uns einfach geschenkt, wenn wir Jesus als Retter und als Herr annehmen. Und jetzt, dass Gott uns so heiligt, bedeutet, wir werden für seine Sache abgesondert. Er hat uns nicht einfach so weggenommen vom Bösen und jetzt auf den Sockel gestellt und jetzt sind wir ein bisschen da, sondern er hat uns genommen, um uns in seine Sache einzufügen und uns, ja, zu brauchen. Und er lässt uns aber zuerst einfach mal teilhaben an seiner heiligen Gegenwart. Das ist mal das Erste, bevor er uns brauchen will. Nimmt uns mit hinein in seine heilige Gegenwart. Das ist ja auch wunderschön. Aber jetzt will Gott, dass wir nicht nur in dieser Stellung, nicht nur der Stellung nach heilig sind, sondern auch unserem Wesen nach. Unser Wesen soll sich immer mehr der Stellung angleichen. Also unser Leben soll der Stellung näher kommen. Wir lesen das in 1. Petrus 1, Vers 15. Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, also Gott, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Das möchte Gott jetzt von uns. Natürlich mit der Hilfe des Heiligen Geistes, haben wir letztes Mal ja auch gesehen. Aber dieses Anliegen Gottes für uns Menschen durchzieht die Bibel von Anfang bis zum Schluss. Das möchte er. Das möchte er, weil er ja in uns lebt. Und so heißt also der zweite Bereich der Heiligung, wir selber streben jetzt auch immer mehr zu einer Abkehr vom Bösen, vom Gottlosen, von Abkehr von all dem, was dem Heiligen Geist entgegensteht, was sein Wirken hindert. Unser Leben soll immer mehr der Stellung vor Gott ähnlicher werden. Hebräer 12, Vers 14 sagt es ziemlich direkt. Ich finde das die Sprache hier jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also wir sollen ihm nachjagen. Ziemlich ein dynamischer Begriff. Also das geht nicht so gut, wenn man nach hinten lehnt und ein bisschen die Füße hochlagert. Das hat immer auch mal mit etwas zu tun, mit Aktivität. Wir sollen aus Gottes Sicht, das ist so wichtig, dass wir das zu unserer obersten Priorität machen sollten. Dass unser heiliger Tempel nicht nur der Stellung nach heilig ist, sondern immer mehr prozesshaft auch dem Leben nach. Josia hat genau das ernst genommen. Das haben wir jetzt vorher gesehen. Er hat Josia hat den alttestamentlichen Tempel und auch das Land gereinigt von Dingen, die Gott widerstanden haben, die entgegengestanden sind. Und meine Frage ist, wie sieht es bei uns aus? Wo müssen wir, wo sollen wir den neutestamentlichen Tempel, eben uns, reinigen von Dingen, die Gott entgegenstehen? Gott ist heilig, Gottes Geist ist heilig und darum sind auch unsere Körper aus Gottes Sicht heilige Tempel. Wo ist es bei uns dran, etwas auszuräumen? Wo handeln wir gegen die Bibel? Nun könnten wir uns auch mal die Frage stellen, ja, warum hat Gott überhaupt das Anrecht, Heiligung zu befehlen? Also, das könnte ihm ja auch egal sein. Nun, er hat ja unser altes Leben weggenommen, das Leben, mit dem wir vor Gott keine Chance gehabt haben, und hat uns ein neues Leben geschenkt. Ein neues Leben in uns hinein. Ja, er lebt sogar in uns durch seinen Geist. Und die logische Konsequenz, dass er uns ein neues Leben gegeben hat, steht in 2. Korinther 5, Vers 15. Ich finde das einer der stärksten Verse überhaupt, also ich persönlich. Hier heißt es von Jesus, er ist für sie gestorben. Warum? Damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Weil Jesus für uns gestorben ist, weil er uns ein neues Leben gab, sollen wir jetzt für ihn leben, weil wir zu ihm gehören. Nun, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt nicht in der Heiligung leben? Wenn wir uns nicht ausstrecken danach, wenn wir vielleicht Sünde oder Eigenwillen über Gott halten oder irgendetwas festhalten, was passiert dann? Die Bibel sagt uns, dass dann der Heilige Geist, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Epheser 4, Vers 30 sagt das, kränkt nicht den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Also zur Aufforderung, wir sollen den Heiligen Geist nicht kränken, wird gesagt, dass er unser Siegel ist und die volle Erlösung garantiert. Also er ist wie das Siegel der Erlösung, von unserer Erlösung. Das ist etwas mega Wertvolles, dass wir abgesiegelt sind. Und ich denke, eigentlich, es ist wahnsinnig, wenn wir im Bild gesprochen am Erlösungssiegel herumfummeln, indem wir in einer Sünde verharren, indem wir Gott traurig machen, indem wir nicht umkehren, das wäre vergleichbar, wie wenn man irgendwie auf einem Flugzeug in 10.000 Meter Höhe an der Flugzeugtür herumspielt. Das wäre nicht zu empfehlen. Und die Bibel sagt also, wir können den Heiligen Geist also betrüben. Wir können ihn wirklich traurig machen, wenn wir daran festhalten, wenn wir wenn wir perfekt leben. Das ist nicht das Ziel, aber wenn wir nicht umkehren, das ist das Problem. Der Heilige Geist hat tatsächlich Gefühle. Er ist kein gefühlsloser Klotz. Gott ist ja eigentlich hoffentlich die wichtigste Person für uns. Und darum sollten wir doch darauf Acht haben, dass wir ihn nicht kränken. Und wenn doch, dass wir eben zügig umkehren. Und wir kränken ihn, dass wir uns das bewusst machen, eben wenn ich eine Sünde begehe und eben dann nicht zügig umkehre. Dann, das betrübt den Heiligen Geist. Wenn ich nicht zügig auch um Vergebung bitte. Und ich denke, das ist vor allem auch das Problem, wenn jemand in einer Sucht verharrt. Wenn jemand eine Sucht hat und einfach die Schulter zuckt und sagt, ja, es ist jetzt einfach so. Das macht den Heiligen Geist traurig, weil er könnte helfen. Und er weiß auch, dass nicht immer auf Knopfdruck gerade so die Veränderung geht, aber mindestens das Anliegen sollte da sein und sich bemühen darum. Oder der Heilige Geist ist auch betrübt, wenn wir unversöhnlich sind. Wenn wir Menschen nicht bereit sind zu vergeben, der hat es nicht verdient, Punkt. Oder der Heilige Geist ist traurig, wenn wir geizig sind. Steht auch in der Bibel, als Sünde. Wenn wir im Geiz verharren. Ich weiß, gewisse Leute sind eher sparsam. Wo ist sparsam und wo ist geizig, das weiß ich jetzt nicht so, kann ich nicht so sagen. Aber vor allem, wenn wir uns auch da nicht verändern lassen wollen, so ein bisschen entwickeln. Also ich bin auch eher sparsam. Und ich habe auch eine rechte Entwicklung gemacht. Ich meine, wenn du zwei Kinder hast, gute Nacht, hast Sparsamkeit vergessen, oder? Also es geht auch hier um eine Entwicklung. Oder der Heilige Geist ist traurig, wenn wir lieblos sind, denn Gott ist Liebe. Oder auch, wenn wir nicht nach seiner Führung uns ausstrecken, wenn wir einfach eigene Wege gehen. Ist egal, was Gott will. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mir ist immer wieder auch wichtig, wie andere über mich denken. Menschen über mich denken, wie sie auf mich reagieren, das ist ja eigentlich nicht immer so gut. Ich bete auch meistens von der Predigt, hilft, dass ich nicht Menschen gefallen will, sondern dir. Aber es ist doch immer wieder auch ein Thema und vielleicht geht es dir ähnlich. Aber eigentlich wäre es doch viel wichtiger, wie denkt der Heilige Geist über mich? Wie reagiert er auf mich? Hat er Freude oder ist er traurig? Das müsste doch viel wichtiger sein. Jemand hat mal gesagt, jahrelang habe ich mir darüber kaum Gedanken gemacht, über diese Sache. Wie die meisten habe ich einfach vermutet, dass ich den Geist schon nicht dämpfe und habe einfach weitergemacht wie bisher. Bis ihm das bewusst wurde und er hat gesagt, er hat sich dann neu ausgerichtet in dieser Sache. Und ich denke auch, dass wir darüber nachdenken sollten und vielleicht auch eine Neuausrichtung machen. Was ist mir wichtig? Ist mir wichtig, was die Menschen über mich denken oder wie der Heilige Geist über mich denkt? Ob er traurig ist wegen mir? Und so geben wir auch dem Heiligen Geist Raum. So geben wir ihm die Möglichkeit, dass er uns erfüllen kann. Denn es ist unmöglich, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und gleichzeitig in einer Sünde zu verharren. Sünde steht all dem absolut entgegen, wofür der Heilige Geist steht. Total entgegen, sind Gegensätze, schließen sich aus. Aber das Wunderbare ist, das finde ich jetzt so stark, denn die Gnade hilft uns auch, gegen die Sünde aufzubegehren. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, es gibt sogar ein Lied. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir sind Befreite. Wir haben in Christus, im Heiligen Geist, können wir anfangen, aufzustehen und sagen, hey, jetzt will ich dagegen angehen. Ich will mich entwickeln. Gott hilft mir. Und nun wollen wir uns weiter fragen, was können wir denn noch tun, dass wir für Gott geheiligt leben können? Wir gehen zurück zu König Josia. Im 2. Könige 3,21 heißt es, was er nach der großen Reinigung tat, dann befahl der König dem ganzen Volk, feiert dem Herrn, eurem Gott, ein Passafest, wie es in unserem Bundesbuch beschrieben ist. Also Josia wollte nicht nur das Negative ausmerzen im Land, sondern er wollte auch die Anbetung Gottes fördern. Und dazu waren ja die Feste Israels gegeben. Dazu hat Gott ihnen diese Feste gegeben. Josia hat also ein neues Kapitel aufgeschlagen im Land. Denn seit der Richterzeit wurde dieses Passa, seit Samuel vor 400 Jahren, wurde es nicht mehr so gefeiert. Und jetzt kommt Josia und sagt, wir feiern es wieder genauso. Und merken wir hier auch, Josia hat einen riesigen Einfluss auf das Volk. Dieser Einfluss war so groß, dass im Vers 25 steht, weder vor Josia noch nach ihm gab es einen König, der mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft zu Jahwe umgekehrt wäre und sich so wie er nach dem ganzen Gesetz Moses richtete. Was für ein Gottesmann. Der war wirklich einzigartig, kann man sagen. Aber warum konnte er so Großes wirken? Warum konnte Gott so Großes durch ihn wirken? Ich glaube, das war wirklich der Grund, weil er sich von Gott durch dieses Bundesbuch leiten ließ. Er nahm das so ernst und sagte, hey, wenn Gott das sagt, dann mache ich das. Dann will ich das anstreben mit meiner Kraft. Und ich glaube, das ist auch für uns ein zweiter wichtiger Bereich, wie wir Gott Raum geben können. Nämlich indem wir uns vom Heiligen Geist bewusst leiten lassen, indem wir uns vielleicht noch mehr darüber Gedanken machen, wie könnte ich das noch mehr in meinen Alltag hineinnehmen. Jemand hat mal gesagt, Jesus ist zuständig für unsere Rettung und der Heilige Geist ist zuständig für unsere Heiligung. Kann man natürlich nie so auseinandernehmen, aber so irgendwie finde ich noch ein spannender Satz. Darum können wir nur in der Heiligung leben, diese Absonderung für Gott, wenn wir uns vom Geist leiten lassen. Und die Frage ist jetzt, bist du eher ein Anführer Gottes oder ein Nachfolger Gottes? Weil ich habe auch schon gemerkt, manchmal habe ich den Eindruck, ich gehe voraus und der Heilige Geist muss hinterherkommen. Aber es ist eigentlich umgekehrt gedacht, dass der Geist vorausgeht, Jesus vorausgeht und ich hinterherkomme. Aber wenn wir ihm erlauben, uns zu führen, ich glaube, das ist dann ganz eng verbunden mit dem Ausstrecken nach der Erfüllung durch seinen Geist. Und ich muss gestehen, dass mir das in gewissen Bereichen viel zu wenig bewusst war in den vergangenen Jahren. Und ich habe mich seit einiger Zeit ganz neu, will ich das praktizieren? Dass ich auch bewusst Dinge frage, die ich vorher gar nicht so gefragt habe. Auch alltägliche Dinge. Was ich tun soll, was er mir sagt. Und seit einiger Zeit versuche ich das und merke auch, dass ich Gott irgendwie ein Stück weit anders kennenlerne in dieser Beziehung, dass er auch wirklich auch ein Gedanke hat, wie er mich führen will und wie er mir zeigen will, was jetzt dran ist. Nun, stell dir mal vor, du sagst, ab jetzt 100%, ich mache nur noch, was der Heilige Geist mir sagt. Würde das nicht auch ein bisschen Angst auslösen? Also ein bisschen mulmig müsste es uns ja vielleicht schon sein. Weil es könnte ja sein, dass der Heilige Geist etwas will, das ich aufgebe, was ich nicht aufgeben will. Oder vielleicht möchte er, dass ich meine Stelle aufgebe und eine andere annehme und ich möchte das gar nicht. Oder er führt mich hin, wo ich nicht hin will. Oder ich soll umziehen und ich will gar nicht umziehen. Und das ist die Frage. Bin ich bereit, mich ihm zu unterwerfen, egal was er von mir verlangt? Kompromisslos, haben wir vorher gesungen. Kompromisslos. Ich meine, singen kann man das noch schnell, oder? Aber erlebt das mal. Und das sollen wir sagen, hey, da möchte ich hin. Auch wenn ich es vielleicht jetzt nicht zutraue, aber Jesus, hilf mir, ich will mich entwickeln in diese Richtung. Das kann eine Challenge sein. Aber genau darin liegt das Göttliche, liegt das Übernatürliche. Der Wechsel von uns, von Bülach hierher, mit Umzug und allem drum und dran, das war für uns genauso eine Herausforderung. Ari und ich, wir sind Leute, die haben es gerne so im Griff und wissen so, was kommt und was man kann man vorausdenken und planen. Für andere wäre das kein Problem gewesen, so ein Wechsel für uns schon. Aber ich kann euch sagen, in diesem Wechsel drin hat mich Gott enorm weitergebracht. Persönlich und im Glaubensleben. Dinge sind aufgestoßen, die vorher gar nicht offen waren. Und er hat mich enorm gesegnet und das hat mir so tut mir gut, immer noch. In der Bereitschaft, das zu tun, was der Heilige Geist von uns will, da liegt eine Kraftwirkung. Und da liegt auch das Potenzial zum Erfülltwerden mit seinem Geist. Aber dieser Weg braucht Mut. dieser Weg braucht auch ein Vertrauen, dass Gott es gut meint. Auch wenn es mal dann steinig wird, dass er es gut meint. Und das bedeutet jetzt immer mehr bereit sein, sich seinen Weisungen zu unterordnen, die er uns in der Bibel gibt, aber auch auf anderen Wegen. Und dass wir auch bereit sind, nicht unsere Bedürfnisse an oberster Stelle hinzustellen. Und vor allem auch die Bedürfnisse, die der Bibel widersprechen, dass wir die versuchen abzuweisen. Und es heißt ja auch in der Bibel, wir sollen uns verleugnen, teilweise. Und ich glaube, das ist genau so ein Bereich, wenn ich so ein falsches Bedürfnis habe, das der Bibel widerspricht, dass ich dann sage, hey, ich will mich verleugnen, weil ich weiß, also dieses Bedürfnis verleugnen, weil ich weiß, ich würde den Heiligen Geist betrüben und das würde mir schaden. Das ist auch wieder so ein Glaubenskampf, den man aber auch annehmen kann. Aber wenn ich das mache, ich bin überzeugt, dann wird uns der Heilige Geist helfen, dass wir immer mehr befähigt werden, auch solche Wege zu gehen. Und ich glaube auch, dass er uns dann auch Freude schenkt. Freude, die von ihm kommt. Und so werden wir geistlich wachsen. Das ist Wachstum. Das ist ja das Elend, oder? Geistlich wachsen, wenn es ein bisschen easy wäre, beim Chillen so automatisch, das wäre ja schön. Aber meistens ist es verbunden mit Ärmel nach hinten und dann ein bisschen Schweiß auf der Stirne, im Bild gesprochen. Wir wachsen nicht, indem wir tun, was wir wollen, sondern wir wachsen, indem wir tun, was Jesus will, auch wenn es steinig wird, auch wenn Hindernisse kommen, dass wir trotzdem sagen, ich bleibe dabei. Und so entwickeln wir uns alle zu Müttern und Vätern im Glauben. Und das ist so wichtig für eine Gemeinde, dass es immer mehr Mütter und Väter im Glauben gibt, reife Christen, die den jungen Christen ein Vorbild sein können. Und junge meine ich jetzt nicht nur vom biologischen Alter her, sondern vom geistlichen Alter. Da kommen hoffentlich auch biologisch Ältere zum Glauben und sind dann junge Christen und brauchen Mütter und Väter. Wenn wir uns eben nicht vom Heiligen Geist leiten lassen, aus Angst oder warum auch immer, dann werden wir nicht wachsen. Und dann wird der Glaube wie kraftlos und auch belanglos. Der hat dann wie keinen Einfluss groß aufs Leben, das ist also ein bisschen auf Papier. Also ich glaube schon, der Glaube rettet schon, dieser Glaube, aber er ist irgendwie belanglos. Und das ist wie schade, das bewegt uns selber ja auch nicht. Das Ausstrecken nach unserer Heiligung und Gottes Führung, es ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess, der jederzeit für uns wichtig ist. Und wir kommen nie an den Punkt, ich werde nie an den Punkt kommen, Billy Graham ist nie an den Punkt gekommen, wo er sagen konnte, jetzt brauche ich die Heiligung nicht mehr, jetzt habe ich es. Nein, gibt es nicht. Von Billy Graham weiß ich, dass er sogar im hohen Alter noch ganz große Schritte in der Heiligung getan hat, weil er eben vieles nicht mehr konnte, was vorher normal war. Das war für ihn natürlich auch ein Schritt in die Demut. Wenn du so begehrt bist und dann bist du nur noch zu Hause und kannst noch im Bett liegen. Er hat noch ganz viel gelernt bis zum Schluss. Und das, denke ich, will Gott auch von uns. Und so war ja auch bei Josia. Gott hatte so Großes durch ihn gewirkt. Eine Erweckung im Land, eine Erweckung. Und dennoch musste er ständig unter der Führung bleiben durch den Geist. Oder ich hätte sagen sollen, er hätte es tun sollen. Denn das Ende von Josia, das ist erschütternd. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Im 31. Jahr nach seiner Thronbesteigung zog Pharao Necho von Ägypten herauf. Er wollte nach Karkemisch reisen mit seinem Heer und wollte dort zusammen mit den Assyrern gegen das mächtige Babylon kämpfen. Das war also eine ziemlich große Sache. Und dafür musste er durchs Land von Josia ziehen. Josia, in ein kleines Königreich, zog mit seinem Heer entgegen und stellte sich dem großen Necho entgegen. Und Necho schickte Boten zu Josia und sagte, nein, ich will nicht gegen dich kämpfen, ich will nur durchziehen. Ihr könnt das mal nachlesen, 2. Chronik 35, das ist die Parallelstelle, das ist noch ausführlicher als hier bei 2. Könige 23. Und dann heißt es, Josia war nicht weggegangen und hat gekämpft und ist im Kampf umgekommen. Wurde von einem Pfeil getroffen und ist mit 39 Jahren gestorben. Wir wissen nicht, warum Josia so handelte, es wird nicht gesagt. Aber es scheint offensichtlich zu sein, dass er hier aus seinem eigenen Willen gehandelt hat. Dass er, vielleicht hat er Gott nicht gefragt, ich weiß es nicht. Aber er hat bestimmt auch Warnschilder übergangen, weil Gott würde uns nicht so ins Elend rennen lassen. Er hat wahrscheinlich Warnschilder übergangen und ist so gestorben. Und ich habe gedacht, bei uns ist es auch so. Auch wenn du schon ein geübter Christ bist und Gott schon viel durch dich gewirkt hat, wir sind immer wieder neu auf seine Führung und sein Zeigen angewiesen. Der Schuss kann jederzeit auch bei uns nach hinten losgehen, wenn wir den Eindruck haben oder wenn wir vergessen, auf ihn zu hören und wenn wir Warnschilder übergehen. Niemand ist davor gefeit. Und darum sollen wir die Leitung des Heiligen Geistes immer wieder aktiv suchen. Und wir sollen uns gegenseitig auch in der Gemeinde helfen, das zu tun. Dass, wenn ich ein Warnschild übergehe und du siehst das, dass du zu mir kommst und sagst, du, war das nicht ein Warnschild, das jetzt im Bild gesprochen? Dass wir uns in Liebe helfen, nicht einfach weitergehen lassen. Und dass wir für uns beten. Dass Gott uns die Kraft schenkt, diese Warnschilder zu sehen oder schon eigentlich noch lieber vorher oder die Leitung anzunehmen, dass wir gar kein Warnschild brauchen. Und ich glaube, dann wirkt der Heilige Geist, wenn wir so uns auch auf sein Leiten, wenn wir das suchen. Und ich glaube, es ist sogar so, dass der Heilige Geist umso mehr wirkt, je mehr wir in Bedrängnis sind wegen dem Glauben oder auch in einer Angst sind wegen dem Glauben. Und dann ist Jesus uns durch seinen Geist besonders nahe und wirkt wohl am eindrücklichsten. Ich habe das erlebt bei meinem ehemaligen Chef, enorm eindrücklich erlebt. Wir haben 10 Jahre zusammen gearbeitet. Ich kannte ihn schon als Kind, er hat mit meinem Vater Eishockey gespielt und damals fand ich ihn schon ein mega toller Typ. Das war ein Vorbild für mich. Er war zwar nicht gläubig, er war ein Vorbild trotzdem. Und einige Jahre, nachdem ich schon Pastor war, hat er mir mal gesagt, du, ich habe Leukämie, Blutkrebs. Man hat ihm von außen dann nicht so viel angesehen, hat einige Jahre noch recht gut leben können. Und wenn ich im Zürcher Oberland gepredigt habe, dann habe ich ihm jeweils gesagt und er und seine Frau sind dann gekommen. Und so habe ich eines Tages wieder geschrieben, du, möchtest du auch kommen? Möchtet ihr auch kommen? Ich predige wieder im Oberland. Und er hat dann zurückgeschrieben, ganz kurz, so, ich kann leider nicht kommen, ich werde nicht mehr lange leben. Und ich war total erschrocken, ich bin fast zum Stuhl gefallen. Ich wusste nicht, dass es einen Schub gab, dass es ihm nicht mehr gut ging. Und ich habe dann seiner Frau telefoniert. Wir haben abgemacht, dass ich zu ihm ging, um mich zu verabschieden. Und auf dem Weg, ich kann nicht sagen, du, ich bin 1000 Tote gestorben. Ich denke, ich hatte so Angst, was soll ich sagen? Was erwartet mich? Wie kann ich ihm das Evangelium nochmal erklären? Und dann haben wir uns dort auch, es war eine sehr intensive Zeit, sehr emotional. Wir haben uns Wertschätzung gegeben. Ich habe mich vielmal bedankt für alles, was er für mich getan hat auch. Und dann habe ich allen Mut zusammengenommen. Auch in dieser Lage denkst du, wow, ich habe gesagt, darf ich dir nochmal das Evangelium erklären? Und er hat gesagt, ja, ich habe es ihm erklärt. Ja, und dann bin ich wieder gegangen. Und seine Frau hat mir dann erzählt, einen Tag später hat er dieses Gebet gesprochen, hat Jesus als seinen Retter und Herrn angenommen. Und noch einen Tag später hat er seinen beiden erwachsenen Kindern dieses Gebet vorgestellt und gesagt, komm, bitte bete das auch. Und 7 Tage später ist er gestorben. Und jetzt ist er im Himmel bei Jesus. Und ich freue mich riesig, ihn wieder zu sehen. Das ist eine so große Ermutigung. Aber was ich sagen will, ihr merkt, das war für mich eine so große Herausforderung. Ich wäre 1000 Mal umgedreht, wenn es okay gewesen wäre. Nein, also ich hatte so Angst. Aber in dem drin hat Gott so Großes gewirkt. Und ich glaube, es ist so gut, wenn wir versuchen, wenn wir uns an Gott klammern und sagen, ich habe Schiss bis im Bauch, aber hilf mir, ich gehe jetzt den Weg weiter. Hilf, hilf, hilf. Und im Vertrauen, dass Gott auch helfen wird und Großes tut. Ich weiß, es ist ein Extrembeispiel, aber es gilt im Alltag. Das Prinzip ist ganz, ganz alltäglich auch. Und ich fände es zu schön, wenn wir uns so zum Schluss noch eine Zeit nehmen würden, wo wir uns einfach jedes für sich Gedanken macht, wo neige ich dazu, meine eigenen Wege zu gehen, ohne Rücksicht auf Gottes Wille. Vielleicht fällt dir ein Bereich auf. Und dann kannst du sagen, ja, da will ich umkehren. Du musst noch nicht mal wissen, wie du umkehrst, aber dass du einfach sagst, ja, ich will das nicht mehr akzeptieren. Ich zeige mir einen Weg. Es wäre mega schön, wenn du hier sagst, ja, hier schlage ich einen Pflock ein. Wir machen jetzt einfach einen Moment der Stille, wo jeder sich Gedanken machen kann und ich schließe das nachher mit Gebet ab. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du hast so gute Gedanken über uns. Du liebst es so fest, Herr. Und du siehst voraus, was wir nicht voraus sehen. Du hast deine Wege für uns, die du siehst, die wir nicht voraus sehen können. Und was wir erbieten, ist, hilf du uns, dir zu vertrauen, immer mehr. Bitte vergib du uns unseren Kleinglauben und unser Misstrauen in dich. Und hilf uns, gib uns Kraft, dir nachzufolgen. Hilf uns, dass wir im Alltag können wie neu uns ausstrecken nach deiner Führung durch deinen wunderbaren Geist. Und auch dort, was alltäglich ist, im Kleinen, dass wir Erfahrungen sammeln können. Aber auch dann bei Sachen, wo es ein bisschen happiger geht, wo grössere Steine sind, dass wir dort sagen können, nein, wir ziehen es durch. Und Herr, vielleicht ist dem einen oder anderen auch etwas aufgefallen, wo er noch etwas im Leben hat, das nicht dorthin gehört. Ich bitte dich, Herr, bitte befreie ihn. Bitte gib du den grossen Willen, das loszuwerden. Und dass die Person sich dir zuwendet und sagt, hilf du mir, mach mich frei, nimm es weg. Es tut mir leid. Herr, wir danken dir, dass du es gut meinst. Wir beten dich an und bitten dich, dass du uns immer näher zu dir anziehst. Amen.